Ich habe die Zeit sehr genossen hier in dieser schönen Bibelkonferenzstätte und ich freue mich auch an all denen, die Verantwortung tragen. Auch den lieben Meier Gerbers und Conny Straub und Andreas Schäfer und auch der Vater Schäfer und natürlich Rainer Wörz und die vielen Mitarbeiter. Es ist schön, dieser Geist, der hier herrscht und dass wir Zeit haben fürs Wort Gottes. Ich war ein wenig in Verlegenheit bei der Vorbereitung, bei der Auswahl, weil die Sprüche haben so unsagbar viele Schätze, was man wählen soll. Ich habe gedacht, ich will nur lieber einen kleinen Punkt herausgreifen, als sich zu verlieren in großen Zusammenhängen, wie das praktisch beschrieben ist, wie das Leben mit dem Herrn das Glück ist und die Freude und die Lösung aller Probleme und wie töricht das ist, wenn wir uns abwenden von dem Herrn. Ganz toll beim Terstegen auch, der ja als junger Mann sich so verkämpft hat, ein gottgefälliges Leben zu führen. Hat sich ja fast zu Tode gefastet. War ja Kaufmannslehrling, hat er alles Geld weggeschenkt, hat überall probiert, den Frieden zu finden und bis er den herrlichen Jesus-Namen entdeckte als der Quellort des Lebens. Wenn da dürstet, der komme zu mir und trinke. Und dann brach die große Freude an und die Heiterkeit des Terstegen. Dann hat er die Versammlungen überall dort am Niederrhein gegründet und war dieses Leben so groß. Es ist immer wieder schön, wenn man sich das auch bewusst macht, wie wunderbar das ist. Jetzt ist schön, dass der Rainer Wörz das schon so gesagt hat mit der Burg. Sie waren sicher auch immer ein Fan von Burgen. Hier unten haben wir im Hegau den Hohentwiel, eine der größten Burganlagen Deutschlands. Was war das für eine Festung, wo man sicher sein konnte, wo man geborgen ist? Das ist im Bild der Burg immer wieder drin. Bei Martin Luther ist es ja nicht das Kampflied, wo es immer wieder missverstanden wurde, als ob das so wäre, die trutzige Burg, sondern wieder in den schwersten Depressionen seines Lebens gedichtet. 1527, 10 Jahre nach dem Thesenanschlag und 6 Jahre nach dem Reichstag zu Worms. Er rechnete fest damit, dass er stirbt, vielfach bewusstlos zusammengebrochen. Und dann ist die Pest in Wittenberg ausgebrochen. Und er sagte, der Mietling geht, ich bleibe da bei den Pestkranken. Und dann kam die Pest in sein eigenes Haus, ein Hausbewohner starb an der Pest. Seine Frau wurde krank, die war schwanger. Und der Kurfürst hat ihn bedrängt, er soll doch gehen, aber er sagt, ich bleibe dort. Und dann ist sein treuester Freund, der mit ihm war, in Passau auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden. Kaiser hieß er. Der hat seinen sterbenden Vater besucht und hat gesagt, das kann doch nicht gefährlich sein, um des Glaubens willen. Und Luther hat gesagt, warum hat der Teufel noch so viel Macht? Und dann hat er Psalm 46 und aus dem Wort heraus in der großen Anfechtung, in körperlicher Schwachheit das Gedicht Ein feste Burg ist und so Gott. Das ist wichtig, dass wir in Gott Zuflucht haben, in den Schrecken unseres Lebens und in den Ängsten. Ich wollte Sie an eine biblische Geschichte zunächst einmal erinnern. Mich fasziniert ja immer wieder der Mose, der größte Mann des alten Bundes. Mose wird bei uns gerne ein wenig schräg angesehen, weil er das Gesetz verkündet hat. Aber wenn Sie es einmal lesen, Mose war ja nicht ein Mensch, der in den Zeremonien und Ritualen lebte, auch nicht in den Gesetzen, sondern der mit Gott redete wie mit einem Freund, in ganz vertrauter Nähe. Das ist das Höchste, was uns im neuen Bund noch einmal geschenkt wird, mit Gott reden wie mit einem Freund. Auf dem Berg oben, aber achten Sie noch mal drauf, Stephanus hat in seiner Rede, bevor er gesteinigt wurde, als er verhaftet wurde, war interessant. Stephanus im Neuen Bund war ja ein Sozialarbeiter, der Essen auf Rädern organisiert hat und Kleiderhilfe gemacht hat für die Armen in Jerusalem. Da gab es viele und so weiter, dort sehr tätig. Aber er hat ein brennendes Jesuszeugnis, das, was wir heute immer vermissen in der Sozialarbeit, dass die Sozialarbeiter, die von den Gemeinden angestellt sind, ein brennendes Jesuszeugnis haben. Und gerade deshalb wurde er als erster gesteinigt wegen seines Zeugnisses von Jesus. Und er war mittendrin da, wo die Menschen waren. Und er hat damals eine tolle Predigt gehalten und hat den Mose als Beispiel genommen. Und bei dem Mose sagt er, der Mose hat ja eine tolle Karriere gehabt. Er war ausgebildet in aller Weisheit der Ägypter. Mose hat die höchste Universitätsausbildung in Ägypten genossen als Adoptivsohn der Tochter Pharaos. Er war in allem kundig, Ingenieurwesen, Architektur, alles, was die hatten, Philosophie, Esoterik, hat alles gewusst. Aber als er diesen Aufseher erschlug, der einen Juden drangsalierte, da sagt Stephanus so schön, er meinte, durch seine Hand könne er Israel erlösen. Das meinen wir ja auch immer, wir können durch unsere Hand etwas tun. Und er hat dann gelernt, dass nicht er der Macher ist, das war gestern uns wichtig, der Machbarkeitswahn unserer Zeit, nicht er ist der Macher, sondern der Herr ist der Macher. Und da hat ihn Gott zunächst demütigen müssen, von all seiner hohen Wissenskunst herunter, bis er in der Wüste stand. Und da ist Gott ihm erschienen am Sinai, als er barfuß dastand als Viehherde. Die Viehherden sind ein Gräuel für die Ägypter. Und da stand er und dann ist ihm Gott erschienen. Nicht im Dornbusch, das war nur ein Signal, um ihn kurz zum Aufmerken zu bringen. Gott offenbart sich nicht durch die Augen, sondern Gott offenbart sich in seinem Wort. Und dann sprach er, Mose, und dann gibt er ihm den Auftrag und er enthüllt seinen Namen. Jetzt ist das ja immer ein Thema ohnegleichen, das die Bibelkonferenzstätte vielmals immer wieder auch zum Thema hat, der Name Gottes. Was ist der Name Gottes? Es gibt tolle Bücher drüber, was ist der Name Gottes? Gott gibt ja hier seinen Namen, dem Mose, ich werde sein, der ich sein werde, oder ich bin, der ich sein werde, oder ich bin, der ich bin. Das kann man im Hebräischen so schön vielfältig übersetzen. Du wirst es erleben, wer ich bin. Schau in die Zukunft, du wirst mich erfahren. Also bei mir ist das so kompliziert, ich habe so einen komischen Namen. Also bei mir müssen Sie im Internet, im Telefonbuch nicht mal einen Ort eingeben. Wenn Sie bloß meinen Vornamen eingeben, dann kommt meine Telefonnummer hinten raus. Denn das gibt es in ganz Deutschland vielleicht 10 oder 12 Leute, die so heißen mit dem komischen Namen Winrich. Aber mein Vater hat ein Buch gelesen, mein Vater war sehr geschichtsorientiert, Die Burg im Osten von Winrich von Knibrode, einen deutschen Ordensritter, und das hat ihm imponiert und dann musste ich so heißen. Mit dem Nachnamen ist auch so schwierig, ich kriege die meiste Post unter Schiefbauch oder Schiffbruch und so weiter. Auch das ist ein Name, den es auch in Deutschland fast nicht mehr gibt. So sind ja unsere Namen oft schwierig und dann haben wir Probleme. Jesaja hat seine beiden Kinder Raubebald und Eilebeute genannt. Die waren auch gestraft fürs Leben mit diesen Namen, weil sie es in der Schule angeben mussten. So sind unsere Namen ja Schall und Rauch und haben keine große Bedeutung, was unsere Namen eigentlich sind. Und bei Gott ist es ganz anders. Ich sage schon mal, bei den Indianern ist es anders. Old Shatterhand, das ist die alte Schmetterhand. Das kann man übersetzen. Oder schnelle Hirsch heißt der Indianer. Das ist einer, weil er so rasch laufen kann. Bei den Naturvölkern noch ganz anders. Aber vielmehr ist es bei Gott, sein Name ist die Offenbarung seines Tuns, seines Wesens. Da geht es nicht bloß um ein paar Buchstaben, die man nennt, sondern dass Gott sich uns zu erkennen gibt und uns zeigt, wer er ist, dass wir ihm begegnen können. Und das ist so wichtig, dieser Terstegen hat ja noch ein anderes Lied uns geschenkt, eine ganze Reihe von herrlichen Liedern. Gott rufet noch, sollt ich nicht endlich hören, habe ich noch meine Ohren verstopft. Gott will sich uns mit seinem Wesen offenbaren, wir sollen ihn erkennen. Und das war ja auch all diesen Vätern und Müttern des Glaubens so wichtig, dass wir nicht einen philosophischen Gottesbegriff haben. Ich bin immer ein bisschen traurig, wenn die Leute sagen, ich möchte von Gott Zeugnis geben. Sagt Gott ist ja, das ist ein Religionsbegriff. Und da stellt sich jeder was drunter vor. Was stellt sich Ihr Nachbar vor, wenn Sie Gott sagen? Da stellt er sich irgendwas vor, ein höheres Wesen oder buddhistisch oder islamischen Allah oder was weiß ich. Wir sollten viel mehr sagen, wie sich Gott uns offenbart, wie Gott uns nahe kommt, schon im alten Bund und immer zielt das auf die große Offenbarmachung seines Namens in dem herrlichen Jesusnamen. Das ist sein Programm. Und alles, was Mose erlebt mit diesem Gott, wie er ihn durch das Schilfmeer führt, wie er ihn durch die Wüste führt, wie das Wasser aus dem Felsen läuft, ist das alles nur ein Vorgeschmack dessen, was uns im neuen Bund offenbart ist. Und dann können Sie all die herrlichen Namen einsetzen. Er ist der Heiland. Wenn Sie das sagen, ich will den Leuten vom Heiland erzählen, dann wissen die Leute, was los ist. Und wenn Sie den Jesus-Namen sagen, wissen Sie, was das ist. Wir hatten in der Württembergischen Kirche einen großen Missionsmann, den Prälaten Karl Hartenstein. Ein Mann, der sich auch ganz viel mit der Offenbarung beschäftigt hat. Und Karl Hartenstein hat uns etwas gesagt, was wir so gern vergessen. Der Name Jesus ist der meistgehassteste Name auf der Welt. Der meistgehassteste Name. Ich habe es auf der Insel Halmahera gelesen, gesehen, die niedergebrannten Kirchen und hinten in den Chor waren die Schmähworte gegen Jesus hingesprayt, in die verbrannten Kirchen, die dort von den Terroristen angezündet waren, auf den Molukkeninseln Indonesiens, jetzt in diesen Jahren. Der meistgehasste Name. Wie wird in unserem schwäbischen Volk der Name Jesus entwertet, um irgendwelche, ich will die Wortbildungen überhaupt jetzt nicht in den Mund nehmen, wie ist das in uns? Warum ist denn der Name Jesus so entehrt und gehasst? Weil im Namen Jesus so ungeheure Macht drin ist. Jesus hat die Mächte dieser Welt entzaubert und gefangen geführt und einen Triumph aus ihnen gemacht. Und darum tobt der Teufel gegen den Jesus-Namen. Und wir tun das Allerschlimmste, wenn wir den Jesus-Namen nicht sagen, auch im Zeugen, der sagt, ich möchte den Leuten etwas von Jesus sagen. Und wir wollen nicht sagen von Gott. Verstehen Sie, warum ich da so zurückhaltend bin? Ich weiß, dass wir es gut meinen, aber wir wollen den Namen Jesus nennen, weil wir gleich wissen, wo wir dran sind. Und wie der Terpstegen hier sagt, den herrlichen Jesus-Namen. Den herrlichen Jesus-Namen, der ganze Hass der Religionen, übrigens nicht nur des Islam. Der Islam hat einen antichristlichen Hass. Den muss er haben. Weil er Jesus seine Heilsbedeutung genommen hat, hat er 600 Jahre nach der Bibel rausgenommen und hat es verballhornt, alles, was von Jesus drinsteht. Und das ist in der Religionswelt des Islam, der Hass, das ist im Buddhismus ein grenzenloser Hass, jetzt heute auf Sri Lanka, was dort abtobt gegen die Christenleute. Das ist genauso in den Religionen, im Konfuzianismus und in Indien. In Indien, was ist das heute für ein Überlebenskampf der wenigen Christen Indiens, die, wir müssen realistisch sehen, dass ein schreckliches Blutbad über die Christen in Indien kommen kann. Heiko Grimmer erzählt das immer so erschütternd, wie der Polizeichef dort, sie haben eine große Missionsarbeit dort, sie bestellt hat und gesagt, wir können Sie nicht mehr schützen, beten Sie zu Ihrem Gott. Sie sind in großer Gefahr im Hinduismus, tobt alles, und zwar gegen den Jesus-Namen. Es tobt niemand, wenn wir Kerzen anzünden, wenn wir ein paar Lieder singen über Gott, sondern wenn wir den Jesus-Namen predigen, weil der Name Jesu mächtig ist. Und deshalb ist es so wichtig, wo haben wir den Namen von Jesus, der bei uns eine große Bedeutung hat. Ich will noch mal was zum Namen vorher sagen. Da stehen im Alten Testament schöne Dinge drin. Die Rahel, die Frau vom Jakob, die feine Rahel, das ist ja da vom Schwiegervater reingelegt worden bei der Hochzeit, das wissen Sie mit der Lea und so weiter. Diese Rahel, die Jakob so liebte, hat ja ihr Kind geboren auf dem Weg nach Bethlehem. Und dort steht dieses Heiligtum, das den Juden so wichtig ist. Heute haben sie lauter Mauern drumherum gezogen, wo die schwangeren Frauen Israels dorthin gehen, um Grab Rahels zu beten. Im Straßengraben hat sie dieses Kind zur Welt gebracht. Und dann sagte sie noch in der Geburt sterben, die Rahel, Ben-Oni, Elendskind. Und der Vater, Jakob, sagt, Benjamin, du kannst besser Hebräisch, mein Glückskind. Mein Glückskind, da war der Benjamin. Hat er nochmal umgedreht. So hat der Name natürlich eine Bedeutung. Schön, wenn Eltern das auch so ausdrücken über der sterbenden Mutter, diesen Benjamin genannt. Nicht als ein Elendskind, sondern als ein Segenskind. Und das ist so wichtig. Aber das Größte beim Namen ist tatsächlich so, dass wir Gott nicht irgendwo in Begriffen suchen müssen, in philosophischen Vorstellungen. Am allerdümmsten ist, wenn man einer sagt, ein höheres Wesen, was soll das sein? Was soll ein höheres Wesen denn sein? Vogel oder was? Oder Flugzeug oder was? Ist ein höheres Wesen. Sondern dass wir Gott bei seinem Namen nennen und all die großen Worte rufe mich an bei meinem Namen. Das ist doch so wichtig. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Joel 3, Vers 5. Das ist für uns jetzt ganz konkret geworden. Und darum auch dieses Wort, der Name des Herrn ist eine feste Burg. Der Gerechte läuft dorthin und wird beschirmt. Ich darf mich bergen unter den starken Flügeln meines Herrn, der mich schützt. In seiner Gerechtigkeit bergen vor den listigen Angriffen des Teufels. Und ich bin immer so dankbar, dass wer von Ihnen eine Konfirmation erlebt hat, das war ja nicht alles für die Katz, sondern da haben wir den Katechismus auswendig gelernt. Und das ist heute ein großer Verlust, dass wir nicht mehr Leitsätze des Glaubens haben. Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir bei seinem Namen nicht fluchen, bei seinem Namen nicht fluchen, schwören, zaubern, lügen oder trügen, sondern ihn in allen Nöten anrufen, beten, loben und danken. Wir haben durch den Offenbarung seines Namens den Zutritt zum allerheiligsten Gott und die Türe ist uns aufgeschlossen, weil wir ihn bei seinem Namen anrufen dürfen. Wir dürfen Vater sagen, das groß, nicht, brauchen Sie nicht an Ihren Vater denken. Das hat mit irdischen Vätern nichts zu tun. Gott ist das Urbild von allem, was es an Vaterschaft gibt in dieser Welt. Gott ist der Vater ohne Gleichen, wie Jesus ihn so wunderbar im Bild des verlorenen Sohnes gezeigt hat. Nun ist es so, dass wir den Namen Gottes gar nicht heiligen können. Wir können den Namen Gottes gar nicht. Warum können wir ihn nicht heiligen? Weil wir unheilige Leute sind. Das ist immer ganz wichtig, dass wir es verstehen. Wir halten auch nicht viel von heiligen Räumen. Ich bin froh, dass es hier auf der Konferenzstätte keine heiligen Räume gibt. Wird manchmal so verklärt, da ist ein heiliger Raum, die Kirche. Wie hat auch Salomo gesagt bei der Tempeleinweihung? Dieses Haus. Das ist ein Haus, wie andere Häuser auch. Der Tempel in Jerusalem hat sogar ziemliche Ähnlichkeiten gehabt mit manchen Tempeln der heidnischen Welt damals. Und das Entscheidende war, dass der Name Gottes dort gewohnt hat. Und dass Gott hier in diesem Haus, im Haus, das Bauleute errichtet haben, mit Zement und wie das gemacht wurde, dass Gott dort wohnt. Und die Heiligtümer haben für uns nur eine Bedeutung. Wenn die Ehre Gottes dort wohnt, dann ist das für uns wichtig. Und darum freuen wir uns, wenn der Name Gottes auch in einer Stube ist oder unter einem Baum, wo wir miteinander das Wort Gottes hören und lesen oder in einem Schulsaal oder wo wir zusammenkommen. Aber wichtig ist, dass Gott uns seinen Namen enthüllt und seinen Namen heiligt. Und das tut er im Hesekiel 36, gibt so ein schönes Wort, Hesekiel 36, schlagen Sie es mal auf, Sie haben ja Bibeln dabei, Hesekiel 36, Vers 26, in diesem wunderbaren, nein, 23, Vers 23, 26 kommt das von dem neuen Herzen, dass wir ein neues Herz bekommen. Ich will meinen Geist in euch geben. Da heißt im Vers 23, ich will meinen großen Namen, der vor den Heiden entheiligt ist, den ihr als Volk Israel unter ihnen entheiligt habt, wieder heilig machen. Und die Heiden sollen erfahren, dass ich der Herr bin. Gott will, wird sein Tun so vor der Welt demonstrieren, dass wir die Heiligkeit Gottes erkennen können. Und wie geschieht das? Jesus hat im hohepriesterlichen Gebet es gesprochen. Vater, verherrliche deinen Namen. Mach deinen Namen ganz groß. Und wie ist der Name Gottes geheiligt worden vor der Welt? Im Opfertod von Jesus am Kreuz von Golgatha. Das ist die Offenbarung, wo alles begründet ist, dass wir den Heilandsnamen haben, die Liebe Gottes. Da ist diese Burg, wo wir Zuflucht finden in Gott, wo wir wissen, da ist unser Leben erwählt, da gehören wir und sind bei ihm geborgen und im Frieden. Da ist der Vorhang zerrissen im Tempel, ganz bewusst, weil Gott nicht mehr dort angebetet sein will im Allerheiligsten, sondern Gott will dort angebetet sein in dem Bild des Gekreuzigten. Und wenn Sie es noch einmal durch die Heilsgeschichte hinverfolgen, dass es am Ende der Zeit die verfolgte Gemeinde, die sein wird, die den gekreuzigten Jesus, das Lamm, das geschlachtete Lamm anbetet. Die diesen Namen von Jesus kennt. Und darum ist das für uns so wunderbar und so wichtig. Und wir sind so traurig, wenn wir in Bibelstunden sitzen oder in Gottesdiensten, wo nicht immer das auf diese Mitte der Gottesoffenbarung hinläuft. Auf diese Offenbarung der Liebe Gottes im Opfertod für sündige Menschen, wo Gott sündige Menschen gerecht macht. Das ist der Mittelpunkt der Erlösung und der Heiligung des Namens Gottes, wo wir uns freuen. Er hat seinen Namen geoffenbart, kundgetan. Und darum ist der Jesusname die größte und wunderbarste Sache, die wir haben. Also Sie wissen ja, dass meine Frau und ich einen Tick haben. Das ist immer, dass wir bei den Liedern da ein wenig suchen, wie die wieder uns lebendig werden. Das ist ja schade, wie viel auch heute verloren geht. Und da bedauere ich sehr, das habe ich neulich aus Anlass des 80. Geburtstags von Fried, und was war es denn? Das war die Feier des Verlags, 90. Jahrestag des Verlags, vom Hensler Verlag, gesagt, dass das Lied Jesu Name nie verklinget, plötzlich nicht mehr gesungen wird. Das haben wir ja gesungen, die ganzen Liederbücher hießen so, aber Sie wissen ja, wie dieses Lied überhaupt bekannt wurde. Es sind ja Norweger gewesen, norwegische Christen. 4. Juli 1944. Im KZ Grini wurden 10 Norweger zum Tod verurteilt. Und vor ihrer Erschießung durch deutsche Soldaten haben sie dieses Lied gesungen, Jesu Name nie verklinget. Ewiglich bleibt er bestehen. Jesu Name leuchtet helle und sein Glanz vergeht nicht. Das war jungen Männern wichtig. Mag vergehen, die Sonne und alles, aber Jesu Name wird weiter leuchten. Unvergänglich wird er sein. Auf einmal spricht das Lied so gewaltig. Es ist erst viele Jahre später in Deutschland überhaupt übersetzt worden und uns kund geworden. Aber dass wir merken, was dieser Name von Jesus für unser Leben bedeutet, weil er eine Burg ist, ein Ort, wo ich Zuflucht finde, wo Gott mir seine Liebe kundtut und ich ihn finden kann. Wenn wir jetzt wieder die Weihnachtsgeschichte lesen und die Geburtsgeschichte von Jesus, ist ja schön, dass Maria, die Mutter von Jesus, schon von dem Engel den Auftrag bekommt, das Kind, das in dir geboren wird, das soll Jesus heißen. Jesus war ja damals ein Name, der kommt auch als Name sonst im Neuen Testament an seltenen Stellen vor. Aber er hat ja bei Jesus eine ganz besondere Bedeutung, der Name Jeshua, der Helfer, der Retter, der Heiland. Und das ist so wunderbar, wie dieser Name von Jesus jetzt eine so große Bedeutung hat. Dieser Name, der über Jesus genannt wurde, die Erfüllung Immanuel, Gott ist mit uns, durch Jesus ist uns das zugesagt. Er will das in deinem Leben, will er das offenbar machen und dir zeigen über sein Wort. Du darfst das erfahren in den Krisen deines Lebens. Du darfst die Geschichte mit Jesus leben und du darfst es erkennen bis hinein in die letzten Minuten deines Lebens, wie er in diesem Jesus-Namen, der barmherzige und gnädige Gott, dir begegnet. Und das ist, er führt mich auf rechter Straße. Warum führt er mich auf rechter Straße? Warum führt mich Gott nicht in die Irre? Warum lässt er mich nicht plotzen? Warum lässt er mich nicht fallen? Um seines Namens willen. In seinem Namen habe ich die Garantie, die Zusage. Du kannst nicht fallen. Niemand kann dich aus meiner Hand reißen, weil Jesus keinen verlässt, der auf ihn hat und der ihn auf ihn traut. Wir haben das in Liedern dann auch wieder so schön mit diesem Namen. Und es ist einfach mal gut, wenn wir an so einem einfachen Wort aus den Sprüchen uns daran wieder erinnern, welche eine tiefe Bedeutung das hat. Schreibe deinen großen Jesus-Namen brennend in mein Herz hinein. Das ist eine Bitte, dass der Geist Gottes uns da so hineinschreibt, damit wir das auch in den Anfechtungen und in den dunklen Stunden vor Augen haben. Wie herrlich ist das, wenn wir hören, in einem kranken Zimmer. Und dann kann uns einer sagen, ja, das hält mich noch in den Schmerzen und in denen ich drin bin. Wieder. Ich möchte Ihnen immer wieder sagen, das Größte, was Sie bei einem Krankenbesuch sagen können, nicht das, was Sie sonst mitbringen, lassen Sie, Jesus ist bei dir. Können Sie was Größeres sagen? Die Hand auflegen und sagen, Jesus, in deinem Namen gehen wir diesen Weg. Und das dürfen wir wissen und sagen. In einem Pfingstlied heißt es von Benjamin Schmolk, dem schlesischen Liederdichter und der großen Christenverfolgung Schlesiens damals, lass die Zungen brennen, wenn wir Jesus nennen, den Jesus-Namen aussprechen. Schmückt das Fest mit mein herrliches Lied. Wir wollen das gar nicht so gelangweilt sagen. Und wir wissen das in unseren Tagen, dass selbst in der evangelikalen Bewegung, so Leute sagen, bei uns spricht man kaum mehr von Jesus. Bei uns sprechen wir was noch von Gott. Wir wollen den herrlichen Jesus-Namen aussprechen. Natürlich nicht inflationär, dass wir das wie eine Formel runterbeten, sondern mit ganzem Bewusstsein und Wissen, in Jesus ist alles erfüllt. Wer ihn hat, ist still und satt und dann kann ihm nichts mehr fehlen. Und das geht so weit, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet. So bist du doch, Herr, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Was ist das schwer, wenn Leib und Seele verschmachtet? Was sind das für furchtbare Vorgänge in unserem Leben? Wenn die Seele in der Tiefe hängt, aber dass ich noch den Blick frei habe und den Namen Jesus nennen kann über meinem Leben. Und wir hatten gestern schon die Sendschreiben der Offenbarung bei der Geduld und da heißt wieder so schön bei der Gemeinde Philadelphia als ein Lob, du hast meinen Namen nicht verleugnet. Das war das Schlimme beim Petrus, dass er bei der Magd am Kohlenfeuer sagte, ich kenne den Menschen nicht. Das darf nie bei uns geschehen. Und ich habe ganz bewusst Ihnen das gesagt, auch wenn wir wissen, dass viele bei uns schon, selbst in der Christenheit, die Nase rümpfen, wenn wir den Namen Jesus aussprechen. Es gibt natürlich auch liberale Christen, die den Jesus-Namen nehmen, weil sie nicht Christus sagen wollen. Das gehört für uns zusammen, dass Jesus der Christus ist. Und das ist für uns unser wichtigstes Gebetsanliegen, dass Israel den Jesus als den Christus erkennt. Das ist so wichtig. Das ist für Israel die entscheidende Sache. Den Christus müssen sie erkennen. Den Jesus aus dem Volk der Juden, der Heiland der Welt ist. Ein Name über alle Namen. Und das ist so wunderbar, dass dann der Paulus das uns im Philipperbrief sagt. Dieser Jesus, der sich entäußert hat und Knechtsgestalt annahm, der Allerverachteste und Unwerteste war am Kreuz, den hat Gott erhöht. Und in dem Namen Jesus werden sich einmal alle Knie beugen. Alle Zungen werden bekennen müssen. Jesus, der Herr. Und wir dürfen heute das schon vorwegnehmen, in dieser Welt des Widerspruchs und des Unglaubens, der Finstermächte. Und wir dürfen erleben, wie der Jesusname Kraft hat, wie es auf einmal Menschen, die in großen Traurigkeiten sind, fröhlich macht. Ich hatte in meiner Gemeinde eine Kirchengemeinderätin und habe erst auf einer Reise, ich glaube, wir waren in Budapest unterwegs oder was, und da erzählt sie plötzlich, ja, ich habe ja meinen Vater nie kennengelernt. Der war im Militär Militärarzt und hat einen Lazarettzug begleitet. Und vor Königsberg haben britische Bomber den Zug bombardiert und alle tot. Da war der Vater dabei. Und dann sage ich, ja, wie haben Sie das durchgestanden? Nie ihren Vater zu kennen. Er sagt, sie viel toller ist bei meiner Mutter. Eine gläubige Altpietistin. Ich habe nie ein Wort der Klage gehört. Wie kann man das tun? Eine Witwe, frisch verheiratet, der Mann kommt nicht mehr zurück vom Krieg, weil der Jesusname ein Siegername ist, der auferstandene Herr, der sogar die Schatten des Todes verdrängt. Das ist so toll, das macht der Jesus-Name, der ist nicht bloß ein Name, sondern da ist Jesus wirklich dahinter. Und dass ich nicht die Schrecken des Todes erlebe. Und das werden Sie jetzt auch in Ihrem Leben durchexerzieren dürfen. Sie haben viel Schweres zu tragen. Ich denke, das gehört zum Christenleben dazu, dass man sein Kreuz tragen muss. Aber dass ich dort überall alles anpacke im Namen von Jesus, in seinem Auftrag, auch einen schweren Weg gehe ich. Wieder ein Paulus-Zitat, alles was er tut, Kolosser 3, Vers 17, das tut im Namen von Jesus. Deine Berufsarbeit, deine Erziehung, deine Traurigkeit, dein Versagen, tu alles mit dem Jesus-Namen, mit diesem lebendigen Gott, der sich dir offenbart und dir schenken will. Darum hat es für uns eine ganz große Bedeutung. Und wir wissen auch, dass Jesus uns vom künftigen Zorn errettet. Wir dürfen gar keine Angst mehr haben, auch vor dem Gericht, weil wir wissen, wir sind schon zum Leben hindurchgegangen. Der kommt nicht mehr ins Gericht, wer an den Namen Jesus glaubt. Und es gibt kein anderes Heil. Wie satanisch war das, dass die Nazi-Bewegung ausgerechnet das Heil Hitler einem Menschen zugerufen und die Menschen darin hin. Und wir genieren uns zu sagen, das ganze Heil liegt in Jesus drin. Das ganze Heil liegt nur in Jesus. Wir haben heute so eine schwierige Art, den Glauben so kompliziert zu machen und sagen, wir müssen noch alle Kurse und alles noch dazu haben, statt es zu wissen, wer Jesus hat, der hat das Leben. Das hat schon Johannes der Täufer, Johannes 3 verkündigt. Wer Jesus ergriffen hat, der hat ihn. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat auch das Leben nicht, und über dem liegt der Zorn Gottes. Weil Johannes, wunderbar, Johannes 3, am Ende wird das noch einmal sagt, die letzte Predigt des Johannes, und das nochmal aufgenommen im Johannesbrief, dann, wo Johannes der Apostel nochmal das schreibt, dass wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Das ist der glücklichste Mensch. Auch wenn in seinem Leben wieder manches durchgestrichen wird, weil er den Namen Gottes hat. Paulus schreibt in 2. Thessalonicher 1, Vers 12, das ist auch eine Stelle, die mir so wichtig ist und die mir so gefällt, dass der Name Jesus in uns verherrlicht werden soll. Wir können Jesus nicht verherrlichen, wir können Jesus nur Schande machen, aber Jesus kann sich in unserem Leben verherrlichen. Und das ist das wunderbarste Geheimnis, wenn Jesus unser schäbiges Leben, du hast es vorher so schön gesagt, mit unseren Altersspuren und allem, was wir als irdische Menschen an uns tragen, dass Jesus uns als anstößige Menschen benutzt und seine Herrlichkeit in zerbrechlichen Gefäßen leuchten lässt. Wir hatten beim Frühstück so eine nette Unterhaltung auch darüber und haben gesagt, wie ist das eigentlich bei der verfolgten Gemeinde? Strahlt ja auch so viel von der Herrlichkeit von Jesus auf. Ich meine ja immer wieder, es gibt ja heute auch so einige Werke, die so viel Theater machen um die verfolgten Christen. Wir wollen sie kennen und wissen. Aber wir wollen nicht Sensationen draus machen. Weil es das Normalste ist, in der Nachfolge von Jesus auch seine Schmach zu tragen. Aber wenn Sie einmal die Zeugnisse ansehen der chinesischen Kirche, da gibt es so herrliche DVDs, das Kreuz, wo die chinesischen Christen selbst zusammengestellt haben. Ein machtvolleres Jesuszeugnis können Sie nicht hören. Die sagen, die 23 Jahre Straflager haft, und die waren in China groß, sind die reichsten Jahre meines Lebens. Und die sagen, am liebsten wäre ich dort geblieben. So nah war mir Jesus mit seiner Herrlichkeit. Und das dürfen wir auch nicht verschweigen. Dass wenn der Herr uns auch solche Wege führt, dass dann der Triumph da ist. Und das ist eigentlich für unsere Gemeinden wieder wichtig, dass wir sagen, wir brauchen gar nicht so viel Äußerliches. Wir brauchen auch nicht so viel Materielles. Wir brauchen diese Jesusnähe und die Gegenwart seines Namens, dass dieser Name verherrlicht wird in unserer Mitte und Christus ganz groß in unserem Leben wirken kann. Dass der Name Gottes eine Burg ist. Der Gerechte läuft dorthin und wird beschirmt. Wie wunderbar ist das für uns, dass wir das hören dürfen in den Sprüchen, unter den vielen Schätzen, die wir dort haben. Ein wichtiges Wort, das unser Leben begleiten soll.